Ja, und ich möchte heute Morgen über ein Thema sprechen. Da hat ja Gott wirklich die letzten Tage zu mir persönlich gesprochen und mir selber neu Mut gemacht. Und ich möchte heute über das Thema Hoffnung sprechen. Über die Hoffnung, die wir haben. Und ich glaube, es ist ein wichtiges Thema für diese Welt, aber auch für uns. Es ist so wichtig, dass wir die Hoffnung nicht verlieren und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Denn es scheint irgendwie so, dass die letzten Jahre, es scheint irgendwie zur Routine zu werden. Wir gehen auf den Winter zu und eine neue Krise ist. Ja, wir hatten erst die Pandemie, den Krieg in der Ukraine, letztes Jahr die Energiekrise. Und ich erinnere mich immer, der Winter kommt, die Tage werden dunkler, die Leute machen sich Sorgen immer mehr und eine neue Krise steht vor der Tür und wir wissen nicht, was daraus wird. Und es ist schon seltsam, was so die letzten Jahre passiert in dieser Welt. Ich weiß, dass auch viele Menschen, die Gott nicht kennen, die fragen sich und sagen, was ist denn los in dieser Welt? Die Welt spielt verrückt. Oder habt ihr vielleicht sowas schon mal gehört? Und die Menschen, die Gott nicht kennen, die merken, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas Komisches passiert, irgendwas Seltsames passiert in dieser Welt. Aber wir als Kinder Gottes, wir als Christen, wir wissen, was passiert. Es geschieht nur das, was Jesus vorausgesagt hat, wie es in der Endzeit sein wird. Und bei all diesen Krisen und Nöten, die wir so erlebt haben und mittendrin sind, da passiert etwas mit den Menschen. Die Menschen werden immer mehr hoffnungslos. Und man spürt es richtig, wie so eine Schwere auf der Gesellschaft liegt, eine Schwere in den Städten liegt. Auf der ganzen Welt ist so eine Schwere und viele Menschen machen sich Sorgen, sie haben Angst, sie fragen sich, was wird die Zukunft bringen? Und mir ist aufgefallen, wenn wir nicht aufpassen, wenn ich selber nicht aufpasse, dann trifft auch mich diese Hoffnungslosigkeit. Aber können wir denn überhaupt in dieser Zeit, in dieser Endzeit, in der wir leben, können wir da überhaupt hoffnungsvoll in die Zukunft blicken? Haben wir eine Hoffnung? Gibt uns Gott eine Hoffnung? Wenn ich an meine kleine Familie denke, was bringt die Zukunft? Wird es Hoffnung geben für mich, für meine Kinder, für meine Frau, für uns als Gemeinde, für dich als Familie? Welche Hoffnung haben wir denn in dieser Zeit, in der wir leben? Und Gott hat so das Thema in mir bewegt die letzten Tage und zu mir gesprochen und mir klar gemacht, dass wir als Kinder Gottes nicht in der Hoffnungslosigkeit versinken müssen. Und wir als Kinder Gottes, wir haben wirklich allen Grund, Hoffnung zu haben und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Unser Gott, sagt die Bibel, ist ein Gott der Hoffnung. Amen. Er ist ein Gott der Hoffnung. Und eines der schönsten Zusprüche, die wir von Gott finden, lesen wir in Jeremia, Kapitel 29, Vers 11. Dort spricht Gott, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ich glaube, Gott spricht hier nicht nur oder hat nicht nur damals zu seinem Volk Israel gesprochen. Ich glaube, diese Worte, sie beziehen sich auch auf uns. Und ich glaube, Gott spricht hier zu uns, denn Gott möchte auch uns eine Zukunft schenken. Er hat auch für uns gute Gedanken, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Und er möchte uns eine Hoffnung geben für uns und für unsere Zukunft. Aber welche Hoffnung gibt er uns? Vielleicht hoffen manche von uns auf Wohlstand. Wir hoffen, dass alles wieder gut wird, die Welt normal wird, wie noch im Jahr 2019, wo scheinbar alles gut war, aber auch da war nicht alles gut. Manche hoffen darauf, dass alles wieder gut wird, dass wir im Wohlstand weiterleben können. Manche hoffen aber auch, nie wieder Leid zu erleben, nie wieder Krankheit vielleicht auch zu haben. Das sind vielleicht Hoffnungen, die auch gut sind und berechtigt sind. Aber Gott schenkt uns eine viel wertvollere Hoffnung, als dass es uns nur hier auf dieser Erde gut geht. Also welche Hoffnung gibt uns Gott? Von welcher Hoffnung spricht die Bibel, die wir haben? Was ist unsere Hoffnung? Und ich möchte da kurz lesen aus Titus 2, Vers 13. Dort heißt es, seine Gnade führt euch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Hier sagt uns sein Wort ganz klar, was ist denn unsere Hoffnung? Und wir sehen uns auf diese Hoffnung und es ist unser höchstes Glück, diese Hoffnung. Es ist nämlich die Wiederkunft Jesus, dass Jesus erscheinen wird und auf den Wolken kommt, so wie er es gesagt hat vor 2000 Jahren. Seit dann ist das die Hoffnung der Christen, dass Jesus wiederkommen wird und seine Kinder, seine Jünger, die Christen, die Gläubigen mitnehmen wird und mitnehmen wird in den Himmel, ins ewige Reich, ins Reich Gottes. Und Jesus wird wiederkommen. Und das wissen wir ganz klar aus der Bibel. Wir wissen, dass das erste Kommen Jesu, dass das sehr oft verheißen wird und prophezeit wird im Alten Testament. Also das erste Kommen, das heißt, das, was wir an Weihnachten feiern. Jesus wird geboren in Bethlehem. Und es gibt sehr, sehr viele Prophezeiungen, die voraussagen, dass Jesus kommen wird. Und es gibt ungefähr 8-mal mehr Prophezeiungen in der Bibel über sein zweites Kommen. Über sein Kommen nicht als Baby, sondern mit Kraft und Macht in den Wolken, um uns zu holen. Und Jesus spricht auch selber sehr oft davon. In Offenbarung zum Beispiel, Kapitel 22, Vers 7, da sagt Jesus, siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Ein bisschen weiter in Vers 12, und siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Und im Vers 20, es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Jesus sagt hier ganz klar, immer wieder, nicht nur an diesen Stellen, ich komme bald. Und er wird kommen. Und wir werden das erleben. Es ist die Wahrheit. Wir wissen, Jesus ist die Wahrheit. Er hat nichts gesprochen, was nicht wahr ist. Und die Bibelausleger der heutigen Zeit, die meisten zumindest, sie sagen, dass wir unsere Generation wirklich in dieser Zeit leben, kurz bevor Jesus wiederkommt. Und wir lesen auch in Matthäus 24, ihr habt es bestimmt auch gelesen in letzter Zeit, da spricht Jesus in der Endzeitrede zu seinen Jüngern, was alles passieren muss, bevor er wiederkommt. Und wenn wir das so durchlesen, dann merken wir, viele Zeichen gehen schon in Erfüllung oder sind dabei, in Erfüllung zu gehen. Und wir werden das sehen, wir werden es erleben, dass Jesus wiederkommt. Und er sagt nicht nur, ich komme, er sagt, ich komme bald. Er kommt bald, um uns seine Gemeinde zu holen, damit wir für immer bei ihm sein können. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist die Hoffnung der Christen, dass er kommen wird und uns holen wird. Und die Bibel spricht auch sehr oft über diese Hoffnung. Die ersten Christen, es war ganz normal für sie, in dieser Hoffnung, in dieser Bereitschaft zu leben. Das Thema Hoffnung war für sie sehr wichtig. Und ich lese dazu eine Stelle aus 1. Petrus, Kapitel 1, von Vers 3 bis 5. Dort schreibt der Apostel Petrus, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Das ist unsere sichere Hoffnung, die ist sicher. Und es wird so geschehen. Und es heißt auch in der Bibel, es ist eine lebendige Hoffnung für uns als seine Kinder. Es ist unverwelklich, ein makelloses Erbe, was Gott uns im Himmel bereithält. Und es ist doch viel wertvoller als egal welche andere Hoffnung. Hoffnung auf Reichtum, auf Gesundheit hier auf der Erde, auf Wohlstand. Gott hat für uns, für dich, für die, die wir glauben, die an ihn glauben, hat er ein Erbe, eine Hoffnung, die nicht verwelkt, die ewig Bestand hat. Er wird kommen und uns holen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie es im Himmel aussehen wird? Habt ihr euch gefragt, wie es da aussehen wird? Wie dieses ewige Erbe aussehen wird, das auf uns wartet? Die Bibel spricht nicht zu viel über den Himmel oder wie es im Himmel aussehen wird, aber doch finden wir da einige Hinweise. Wir lesen da von einigen Männern, die die Offenbarung von Gott hatten, die einen Einblick hatten in den Himmel und sie beschreiben uns oder sie versuchen es zumindest, uns den Himmel zu beschreiben. Einer von ihnen war der Apostel Johannes, der das Buch der Offenbarung auch geschrieben hat. Und er beschreibt den Himmel. Er durfte den Himmel sehen und er beschreibt uns in Offenbarung Kapitel 21, wie es dort aussehen wird. Und er sagt: Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Was hier zuerst auffällt, ist, wie er den Himmel beschreibt. Er sagt, er hat gesehen, dass es eine neue Erde gab, einen neuen Himmel. Und ich weiß nicht, wie wir uns den Himmel bisher vielleicht vorgestellt haben. Vielleicht haben wir uns den Himmel so vorgestellt, dass wir irgendwelche geistlichen Wesen sind, die auf den Wolken hin und her schweben und Harfe spielen. Aber die Bibel beschreibt nicht so ein Bild vom Himmel. Und er sagt, es wird eine neue Erde geben und einen neuen Himmel. Und diese Erde, die wird echt sein, sie wird physisch echt sein. Wir werden auf dieser Erde gehen können, laufen können, so wie hier. Wir werden auch einen echten Körper haben. Die Bibel spricht davon, dass wir einen verherrlichten Körper, einen verwandelten Körper haben werden. Ähnlich oder so wie Jesus ihn hatte, als er von den Toten auferstanden ist. Und dieser Körper, der wird nicht krank sein. Dieser Körper wird nicht Schmerzen haben. Es wird keinen Krebs mehr geben. Wir werden nicht alt werden. Wir werden nicht sterben. Wir haben gelesen oder wenn wir weiterlesen, lesen wir, es wird kein Leid geben. Es wird keine Tränen geben auf dieser Erde, auf der neuen Erde. Es wird keine Angst geben, kein Krieg, keine Sorgen, keine Nöte, keine Erderwärmung. Es wird alles perfekt sein auf dieser Erde. Und Gott wird dort wohnen mit uns. Und Johannes beschreibt dann weiter, wie diese Erde sieht, den neuen Himmel sieht, die neue Erde sieht. Und dann sieht er, wie das neue Jerusalem vom Himmel herabkommt. Und dieses neue Jerusalem, es heißt in der Bibel, dass Gott selbst der Erbauer sein wird von dieser Stadt. Und diese Stadt wird herunterkommen und auf dieser neuen Erde sein. Und sie wird schön sein wie eine Braut. Sie wird geschmückt sein oder aussehen wie ein Edelstein, funkeln und leuchten. Und die Herrlichkeit Gottes wird diese Stadt erhellen. Und es heißt dann weiter, dass diese Stadt von einer Mauer umgeben sein wird. Und diese Mauer wird geschmückt sein von Edelstein. Die Straßen werden aus Gold sein. Und es wird in dieser Stadt oder auf dieser Erde keine Sonne geben. Es wird keinen Tempel geben. Denn Gott selbst und Jesus, sie werden die Sonne sein und der Tempel sein für uns. So beschreibt die Bibel uns den Himmel. Und wer wird hier wohnen? Wisst ihr, wer in dieser Stadt wohnen wird, in dem neuen Jerusalem, das Gott schaffen wird? Es werden wir sein. Es werden wir sein, die an Jesus glauben. Und Jesus hat ja zu seinen Jüngern gesagt: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich die Stätte bereitet habe für euch, dann werde ich wiederkommen. Und ich werde euch holen, damit ihr seid, wo ich bin. Und als Jesus das zu seinen Jüngern sagt, dann spricht er von diesem neuen Jerusalem. Das heißt, in diesem neuen Jerusalem werden wir wohnen. Dort baut Jesus uns eine Wohnung. Und wir werden dort sein, wenn wir an Jesus glauben. Und diese Stadt und diese neue Erde, sie wird unglaublich schön sein. Und es gibt einige, vielleicht habt ihr schon so Berichte gehört, die Nahtoderfahrungen hatten und sie durften auch einen Blick werfen in den Himmel und sie haben gesagt, das, was ich da gesehen habe, ich kann das nicht beschreiben, wie schön und wie herrlich der Himmel, diese Stadt sein werden. Ich kann es nicht beschreiben. Einer hat sogar gesagt, wenn ich irgendwo Streit sehe, irgendwo, wenn ich irgendwo bin und da ist Streit, ich verlasse den Raum, weil ich will das nicht verpassen, was ich da gesehen habe. Und es wird wunderschön sein. Und deshalb sagt auch die Bibel, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. So schön wird es sein. Und es heißt sogar in der Bibel, wir werden an diese Welt hier nicht mehr denken. Wir werden nicht mehr zurückdenken, wie es hier auf dieser Erde sein wird. Alles Leid und auch, obwohl diese Welt auch so wunderschön ist, wir werden an diese Welt nicht mehr denken, weil es unfassbar schön wird dort im Himmel, auf dieser neuen Erde, im neuen Jerusalem. Ja, warum erzähle ich euch das? Warum erzähle ich euch von dem Himmel? Es ist wichtig zu wissen, was unsere Hoffnung ist. Und ich glaube, Gott ist es wichtig, dass unsere Hoffnung heute Morgen auch gestärkt wird, dass wir standhaft sind in unserer Hoffnung, damit wir wissen, was unser Ziel ist, damit wir wissen, wohin wir kommen, wenn wir eines Tages sterben oder Jesus uns holen wird. Und ich sage euch, ich möchte dahin. Ich möchte da unbedingt hin und ich weiß hier auch. Und deshalb wollen wir da auch festhalten an dieser Hoffnung. Aber ich möchte auch sagen, dass nicht jeder da hinkommen wird. Die Bibel sagt auch, dass nicht alle dort sein werden, um in dieser Stadt zu wohnen. In Offenbarung 21, Vers 7 bis 8, dort heißt es, wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Also wenn wir diese Welt überwinden, wir werden das erben, das ewige Erbe, was Gott uns verheißt, das, was wir gerade gehört haben. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und das sagt nicht ich, das sagt Jesus. In dieser Stadt werden nur die wohnen, die wirklich, die an Jesus glauben, die reingewaschen sind von ihren Sünden, die festgehalten haben an Jesus. Aber die, die es nicht tun werden, die Mörder, die Unzüchtigen, die Zauberer, die Götzendiener, die Lügner, also alle, die in Sünde weiterhin leben werden, sie werden nicht dort sein. Gott hat einen anderen Platz für sie. Und Jesus beschreibt es so, dass es ein See sein wird, von Feuer und Schwefel brennt. Und es wird der zweite Tod sein. Und ich sage das, weil ich euch ermutigen möchte oder dich ermutigen möchte, wenn du hier bist und du bist nicht im Reinen mit Gott, dann verspiel dieses ewige Erbe nicht, denn es ist wahr und es ist real. Ich habe eine Geschichte gelesen, die letzten Tage, eine wahre Geschichte, die mich sehr schockiert hat. Diese Geschichte handelt von drei Schwestern, die in London gelebt haben. Zwei von diesen Schwestern waren gläubig, sie waren Christ, aber eine Schwester nicht. Sie wollte von Gott nichts wissen und sie lebte ohne Gott und genoss so das Nachtleben, war oft abends spät weg in den Diskos feiern und tanzen. Und eines Abends kam sie wieder spät nach Hause und sie legte sich ins Bett. Am nächsten Morgen wachte sie dann ganz verstört auf und nach langem Fragen ihrer Schwestern erzählte sie dann, dass sie einen seltsamen und erschreckenden Traum hatte. Und dieser Traum, hat sie ja gesagt, war so real und er hatte sie sehr erschüttert. Und sie erzählte, sie sah eine Stadt, so schön, dass sie nie gedacht hätte, dass es so eine schöne Stadt geben kann. Und in dieser Stadt sah sie Menschen, sie mit königlicher Haltung und voll strahlender Freude. Und sie sah in dieser Stadt wunderschöne Paläste, wie sie sie noch nie gesehen hat auf Erden. Und diese Stadt war von Licht und Glanz durchstrahlt. Die Straßen waren wie aus lauter Kristallen, wunderschön. Und in dieser Stadt sah sie, wie die Menschen einem Ziel entgegengingen. Und sie gingen alle in eine Richtung an ihr vorbei. Und sie sah diese Menschen und sie fühlte, ich habe irgendwie nichts Übereinstimmendes mit ihnen. Irgendwas stimmt da nicht. Und sie folgte ihnen zu einem Palast, der noch viel schöner und herrlicher war als alle anderen. Und sie sah dort, wie Menschen aus allen Nationen hineingingen. Und sie kam wieder raus mit weißen Gewändern. Und sie stand da und als sie sich das so angeschaut hat, da kamen immer wieder Menschen zu ihr und sagen, komm mit rein und freu dich mit uns. Und auch du wirst ein Kleid bekommen. Und sie wollte nicht, aber einer packte sie an der Hand und er nahm sie mit rein in diesen Palast. Und sie hörte dort in diesem Raum, in diesem Saal wunderbare Gesänge und alle sangen ein Lied. Aber sie fühlte sich irgendwie unwohl. Sie saß nur da, traurig in einer Ecke. Und jemand kam auf sie zu und sagte, komm doch und sei mit uns glücklich. Und sie antwortete, ich will nicht mit euch singen. Ich kenne die Melodie nicht. Und sie ging nicht mit und sie blieb weiter dort sitzen. Und plötzlich sah sie, wie einer hervortrat. Und diese Person war schöner als alle anderen und erleuchtete wie die Sonne. Und sie merkte, ihm galt alle Musik und der Gesang. Und es war der König aller Könige, es war Jesus, der auf sie zukam. Und er kam auf sie zu und sie sagte, ein Strom unendlicher Liebe überflutete sie. Und er fragte sie, wieso sitzt du hier am Rand? Komm doch und sei mit uns glücklich und stimme mit ein in die Lobgesänge. Sie aber antwortete trotzig immer noch, ich will nicht, nein, ich kenne die Melodie nicht. Und Jesus antwortete, was tust du dann hier? Mit Donnerstimme tönte ihr dieser Satz entgegen und sie wachte auf. Und es war der Traum. Und die Schwestern versuchten, ihr zu reden und ihr zu erklären, hey, Gott will zu dir reden. So wie du lebst, so kannst du nicht weiterleben. Gott hat dir den Himmel gezeigt. Komm zu Gott, versöhn dich mit ihm. Aber sie wollte nicht. Sie blieb trotzig. Und ein paar Tage später wurde sie tot aufgefunden. Sie war nicht bereit für das neue Jerusalem. Und es ist eine wahre Geschichte. Und ich will keinem Angst machen. Ich erzähle das nicht, um jemandem Angst zu machen. Ich möchte dir nur sagen, der Himmel ist echt. Und wir werden alle eines Tages vor Jesus stehen. Und deswegen warte nicht, dass dieser Tag vorbeigeht, dieser Gottesdienst vorbeigeht, bis du nicht versöhnt bist mit Gott. Er möchte auch dir eine ewige Hoffnung schenken. Und es ist unsere ewige Hoffnung. Aber was sollen wir tun, bis wir dort sind? Ja, wir haben jetzt gehört von der Hoffnung, die wir haben. Aber was sollen wir tun? Was sollen wir morgen tun an einem Montag? Wie hat die Hoffnung, die ich habe, wie hat die einen Einfluss auf mein Leben, meinen Alltag? Und ich habe uns 3 Punkte mitgenommen, die ich gerne kurz mit euch durchsprechen möchte. Und ich möchte lesen aus Römer Kapitel 12, Vers 12. Hier können wir lesen, wie die Hoffnung eine Auswirkung auf unseren Alltag hat. Römer 12, Vers 12, ist leicht zu merken. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Das Erste, was wir hier lesen, seid fröhlich in der Hoffnung. Also wenn du morgen aufstehst und das Wetter ist ganz grau und du musst zur Arbeit vielleicht oder hast viel zu tun mit den Kindern und du liest die Nachrichten und du wirst so richtig traurig, hast keine Lust auf den Tag und du fragst dich, was bringt die Zukunft? Dann denk doch daran, was du heute gehört hast. Von der ewigen Hoffnung. Denk an das ewige Erbe, das Gott dir versprochen hat. Und es gibt uns Grund zur Freude, oder nicht? Als Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, geht aus und erzählt vom Reich Gottes. Und er sandte sie aus und sie gingen und erzählten von Gott. Und sie kamen zurück und waren total begeistert. Und sie freuten sich und sagten, Jesus, sogar die Dämonen waren uns untertan. Und was sagt Jesus dann zu ihnen? Er sagt, freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan waren, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens steht. Und das ist so wertvoll, liebe Gemeinde, denn das kann uns niemand nehmen. Wenn dein Name im Buch des Lebens steht, das kann dir niemand nehmen. Egal, was kommen mag, egal, selbst wenn sie uns unser Leben hier auf dieser Erde nehmen, das kann uns niemand nehmen. Das ewige Erbe, die ewige Hoffnung, die wir haben, kann uns niemand nehmen. Und deshalb dürfen wir uns wirklich freuen, auch wenn es schwer ist, auch wenn die Welt scheinbar schon untergeht. Wir dürfen uns freuen. Und ich glaube, wir als Christen, wir dürfen unseren Kopf nicht in den Sand stecken in dieser Zeit. Wir dürfen nicht mit mutlosem oder hoffnungslosem Gesicht herumlaufen. Das heißt nicht, dass wir mit einem gefälschten Dauergrinsen rumrennen müssen, aber es ist so wichtig, dass wir besonders in dieser Zeit wirklich ein Licht sind, ein Zeugnis sind. Dass die Menschen sehen, hey, irgendwie, der verliert nicht den Mut. Oder die hat immer noch Hoffnung. Wenn alle um uns herum nervös werden, dürfen wir nicht mutlos werden. Und die Bibel ermutigt uns und sagt uns sogar, wir sollen sogar alle Zeit bereit sein von dieser Hoffnung, die wir haben, Rechenschaft zu geben, wenn man uns danach fragt. Und deshalb erzählt es euren Kindern, erzähl es deiner Familie, erzähl es den Menschen um dich rum, dass du eine lebendige Hoffnung hast. Und die macht uns froh, die kann uns glücklich machen, wirklich. Und es heißt nicht umsonst, es ist die frohe Botschaft. Das Evangelium von Jesus ist die frohe Botschaft, die uns rettet und uns das ewige Leben schenkt. Setz deine Hoffnung nicht auf vergängliche Dinge. Auf Geld, auf Wohlstand, auf irgendeine Ablenkung. Setz deine Hoffnung auf Jesus, auf das ewige Leben, das er uns schenkt. Und dann können wir wirklich froh sein. Dann können wir uns freuen und das jeden Tag. Das Zweite, was wir gelesen haben, in Bedrängnis haltet stand. Eine andere Übersetzung übersetzt es so, seid geduldig in Trübsal. Und das, was wir auch die letzten Jahre erleben, es erfordert Geduld, oder nicht? Es erfordert Durchhaltevermögen. Und es gilt nicht nur für die Krisen, die wir so erleben. Es ist für dich vielleicht was ganz anderes. Vielleicht ist es für dich eine lange Krankheit, eine schwere Krankheit, die wirklich Durchhaltevermögen verlangt. Vielleicht eine Not in der Familie. Vielleicht ist dein Kind schon lange weg von Gott und du betest schon so lange. Vielleicht auch finanzielle Not. Aber die Bibel ermutigt uns, wenn es schwer wird, wenn wir in Bedrängnis sind, in Not sind, dann sollen wir standhalten und festbleiben. Das ist sehr wichtig, damit wir nicht auf halber Strecke stehen bleiben. Und es war auch so während der Pandemie. Wir sind da Gott sei Dank ja recht gut verschont geblieben, aber in vielen Gemeinden sind die Christen weggeblieben aus der Gemeinde und als die Pandemie vorbei war, sind sie nicht mehr wiedergekommen. Und das ist ein Phänomen weltweit. Ich habe es auch schon in anderen Ländern gehört. Und sie sind nicht standhaft geblieben, nicht geduldig geblieben. Sie haben aufgehört zu kämpfen, sie haben aufgehört zu hoffen. Und Jesus sagt uns auch in der Endzeitrede, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Nicht der, der ausharrt bis zur Mitte, der wird gerettet werden, sondern der, der bis zum Ende ausharrt. Und ich will uns da wirklich ermutigen, dass wir dranbleiben, dass wir an Jesus festhalten. Egal was kommt, egal wie schwer es noch wird, dass wir festhalten und Geduld üben und an Jesus ranbleiben. Lass Jesus nicht los. Und ich möchte euch sagen, egal wie groß die Not ist, der Himmel wird der Ausgleich für alle Not sein. Egal was wir hier erleben, egal wie schwer es auch manchmal ist, der Himmel wird der Ausgleich sein, wird die Belohnung sein für all das Schwere, was wir auch in dieser Welt erleben. Und das Schöne ist, dass bis dahin, bis zum Ende, dass Jesus bei uns ist. Und deshalb verspricht er auch, ich werde bei euch sein bis ans Ende der Zeit. Ja, als Jesus in der Endzeitrede davon spricht, was alles kommen wird, sagt er, ich werde bei euch sein bis ans Ende der Zeit. Und ich glaube, ich bin fest entschlossen, egal was auch kommen wird, egal wie gefährlich auch vielleicht die Situation wird, egal wie sehr wir in Bedrängnis kommen, ich bin sicher, ich glaube fest, dass Gott uns bewahren wird, dass Gott uns in dieser Zeit führen wird, uns leiten wird und er uns helfen wird, uns versorgen wird, damit wir auch wirklich standhalten können. Wir haben es auch gelesen am Anfang. Er wird bei uns sein und mit uns gehen. Deshalb lasst uns geduldig sein in Trübsal und standhalten in der Bedrängnis. Und das Dritte, was wir hier lesen in dieser Bibelstelle, da heißt es, seid beharrlich im Gebet. Seid beharrlich im Gebet. Warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, wenn wir von der Hoffnung sprechen oder von der Wiederkunft Jesu? Auch in der Endzeitrede, als er mit seinen Jüngern redet, ermahnt Jesus seine Jünger genau dazu. Er sagt dort in Markus Kapitel 13, sagt er seinen Jüngern, sie sollen wachsam sein und beten. Wir lesen dort in Vers 32, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Und ich habe so drüber nachgedacht, warum ist es so wichtig? Warum sagt es Jesus zu seinen Jüngern? Warum sagt er es uns? Warum ist es wichtig, wachsam und betend zu sein, bevor er wiederkommt? Und es zeigt uns ganz klar, dass wenn wir nicht in dieser Haltung des Gebets sind und wachsam sind, dann werden wir schlafen und nicht bereit sein, wenn er kommt. Und das ist sehr ernst, wie ich finde. Wir werden nicht bereit sein, wenn wir hier nicht gehorsam sind in dem, was Jesus sagt, dass wir wachsam sind und betend sind. Aber was bedeutet es, wachsam zu sein und betend zu sein? Es bedeutet nicht, dass wir genau in dem Moment beten müssen, wenn Jesus wiederkommt. Das bedeutet es nicht. Ich glaube, es bedeutet, dass unser geistlicher Zustand aktiv sein soll. Dass unsere Beziehung zu Jesus echt sein soll. Und ich glaube, es ist so sehr eine Versuchung in unserer Zeit, dass wir abgelenkt werden. Gerade wenn viel um uns herum passiert und wir die Nachrichten lesen. Ich zumindest tendiere leicht dazu, dass ich informiert sein will, aber ich merke, wie mich das ablenkt, wie mich das ablenkt vom Gebet, wie mich das ablenkt davor, Gemeinschaft zu haben mit Gott und ich die geistlichen Dinge aus den Augen verliere. Und deshalb glaube ich, will uns Gott hier auch ermutigen, lasst uns wachsam sein, lasst uns betend sein, weil Jesus kommt bald, dass er uns nicht schlafend bindet, sondern aktiv findet und wirklich ja, geistlich nicht schlafen, sondern lebendig findet, in einer Beziehung zu ihm stehen. Und wisst ihr was, im Gebet, da können wir ihm alles sagen. Mir geht es so, wenn ich dann durcheinander bin und aufgewühlt bin vom Alltagsstress, von den Sorgen, von den Nachrichten. Wenn ich dann mal alles zur Seite lege und in seine Gegenwart komme und ich sage, Herr, sprich zu mir, ich nehme sein Wort, ich lese es und plötzlich merke ich, wie klein alles wird. Und wenn ich dann davon lese, welche Hoffnung auf mich wartet und welchen Grund ich zur Freude habe, dann wird alles so unwichtig. Und wir werden gestärkt und wir bekommen neue Hoffnung und wir bekommen neuen Mut und wir müssen nicht traurig umherlaufen, sondern können wirklich uns freuen in seiner Gegenwart. Und das ist mir so wichtig, euch zu sagen, lasst uns wachsam sein, lasst uns betend sein, lasst uns aktiv sein, lasst uns in der Gemeinde sein, wenn wir beten, wenn wir uns treffen, wenn wir Gottesdienst feiern, um bereit zu sein, wenn Jesus wiederkommt.